Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Der heutige Predigtext stammt aus dem 1. Könige-Buch. Wir werden ihn nachher während der Predigt in zwei Abschnitten hören. Und dieser Text nimmt uns mit in eine sehr unsägliche Zeit des Alten Testamentes. Um zu verstehen, was sich zugetragen hat, beleuchten wir zuerst die Zusammenhänge und die Anfänge des Königreiches Israel. So circa um das Jahr 1000 vor Christi wurde David König. Zuerst über ein lokales Königreich im Süden des Landes Kanaan. Nachdem er dann Jerusalem erobert hatte, stieg er zum König auch über das nördliche Israel auf. Fortan gab es nur noch ein gemeinsames Königtum Israel mit Jerusalem als Hauptstadt. Unter David und unter seinem Nachfolger Salomo erlebte das Land als Ganzes seine Blütezeit. Salomo darf später sogar den Tempel bauen. Aber nach Salomos Tod, da kam dann Rehabeam als König an seiner Stadt. Und dieser König maßte sich gegenüber den nördlichen Stämmen vieles an. Und durch seine Anmaßung kam es dann schon wieder zur Spaltung in ein Nord- und in ein Südreich. Im Wesentlichen bestand der Süden aus den Stämmen Juda und Benjamin mit der Hauptstadt Jerusalem. Und das Nordreich bildeten die anderen 10 Stämme später mit der Hauptstadt Samaria. Und in der Folgezeit lesen wir in den Büchern der Könige und den Chroniken, wie sich die Könige der beiden Reiche Gott gegenüber verhielten. Jerobeam war der erste König des Nordreichs. Einige Nachfolger folgten ihm, manche durch Verschwörung, einige auch nur für sehr kurze Zeit. Aber über alle gemeinsam ist zu lesen, sie taten, was dem Herrn missfiel. König Omri war dann der, der das auf die Spitze trieb und noch schlimmer war als alle seine Vorgänger. Und dann circa 870 vor Christi wurde dessen Sohn Ahab der neue König. Und seit nun eben König Jerobeam der Erste im Norden hielten alle nachfolgende Könige an dem damals eingeführten Götzendienst fest. Über Ahabs Vater Omri wurde schon berichtet, dass er tat, was dem Herrn missfiel und schlimmer war als alle je zuvor. Wer also gemeint hatte, eine Steigerung sei nicht mehr möglich, sah sich getäuscht. Denn auch Ahab tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr noch als alle, die vor ihm gewesen waren. Er weitete den Götzendienst seiner Vorgänger sogar noch aus. Und er heiratete Isebel, eine phönizische Prinzessin. Durch diese Hochzeit etablierte er die beiden phönizischen Hauptgötter Baal und Asherah im Land Israel. Damit einher ging moralischer Verfall, Wahrsagerei und Tempelprostitution. Weiterhin erwies sich Isebel nicht unbedingt zimperlich im Umgang mit den Gegnern. Sie ließ die Altäre Gottes zerstören und seine Propheten kurzerhand umbringen. Wie weit die staatlicherseits geförderte oder geduldete Verachtung für Gottes Gebot ging, wird unter anderem auch daran deutlich, dass unter Ahab die Stadt Jericho wieder aufgebaut und befestigt wird, trotz des Fluchs, den Josua über die Trümmer Jerichos ausgesprochen hatte. Das ist nachzulesen in Josua 6, Vers 26. Und genau in diese Zeit fällt unser Predigttext. Es tritt ein Prophet Elia gegen den König auf. So hören wir jetzt die ersten Verse, 1. Könige 17, die Verse 1 bis 6.
Und es sprach Elia, der Tischbieter aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken. Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends. Und er trank aus dem Bach.
Seit es das Nordreich Israel mit seinen eigenen Königen gibt, sind immer wieder Propheten Gottes aufgetreten, die versucht haben, die Könige auf den rechten Weg zurückzubringen. Immer wieder, aber immer wieder ohne Erfolg. Das Ganze ging ungefähr 250 Jahre lang. Jetzt ist der Geduldsfaden Gottes gerissen. Nun lässt er durch Elia Gericht ankündigen. Warum zürnt Gott eigentlich? Wo ist denn die Grundlage dafür? Dafür blicken wir ziemlich weit nach vorne in die Bibel und finden im zweiten Buch Mose den Grund. Dort lesen wir: Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir auch kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden und noch von dem, was im Wasser oder unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Das ist derselbe Gott, von dem auch wir Christen reden, der mit dem Volk Israel seine ganz eigene Geschichte hat. Denn es ist sein Volk, das er sich selbst erwählt hat und in Abraham und Sarah seinen Ursprung hatte. Ein ganz besonderes Volk, das bis in die heutige Zeit unter Gottes Verheißung lebt. Und obwohl es im Laufe der Geschichte viele Versuche gab, die Juden auszurotten, und wir wissen aus unserer eigenen Vergangenheit, dass das deutsche Volk hier an Gott und an seinem Volk schuldig geworden ist. Wir, die wir Christen sind, gehören durch Jesus nun auch zum Volk Gottes. Auch für uns gelten die 10 Gebote. Auch wir sollen uns kein Bildnis von Gott machen. Auch wir sollen keine anderen Götter neben ihm haben. Götzendienst ist ja für uns bestimmt kein Thema, oder? Sicherlich betet bei uns keiner Baal oder Aschera oder sonst irgendeinen Gott an. Aber wie schnell schleichen sich andere Götter in unser Leben ein? Wenn die Sorge um unser Leben, unseren Wohlstand oder unsere Gesundheit unser Denken und Handeln bestimmt, dann geht das auch ganz schnell in Richtung Götzendienst. Wenn sich unser Leben immer nur um Gut und Hab und Geld dreht, dann ist das Götzendienst. Wir dürfen und sollen aber Gott Vertrauen schenken, daran festhalten, dass es ihn gibt, dass er lebt und dass er seine Zusagen an uns einhält, auch in schwierigen Zeiten. Umso wichtiger ist es, gerade in den schweren Zeiten Gott zu suchen und nicht von ihm wegzulaufen. Elia hat den Zusagen Gottes geglaubt. Er musste nach der gegen den König ausgesprochenen Drohung ja nur fliehen. Und dabei befolgt er Gottes Anweisung und glaubt und vertraut seinen Worten. Und Gott hält Wort. So wie er es versprochen hat, lässt er Elia durch Raben versorgen. Was erfahren wir eigentlich über Elia? Was wissen wir über Elia? Elia wird uns nicht groß eingeführt oder vorgestellt. Er taucht auf wie aus dem Nichts. Deutlich wird aber gleich, dass Elia gegen den Zeitgeist am Bekenntnis zu Gott als dem wahren Gott Israels festhält. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. So leitet er seine Botschaft an Ahab ein und macht damit ein Mehrfaches klar. Erstens: Israel hat nur einen Gott, nämlich den Gott Israels. Zweitens, dieser Gott hat sich seinem Volk vorgestellt mit dem Namen Herr, im Hebräischen mit den Großbuchstaben J-H-W-H geschrieben. Man kann dies ins Deutsche wiedergeben als Ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Er ist der Unwandelbare, er ist der Treue, er ist der Zuverlässige. Nicht ein Regionalgott wie die übrigen Götter Kanaans oder ein Funktionsgott wie Asherah und Baal, die für Fruchtbarkeit bzw. Wind und Regen zuständig waren. Der Gott Israels ist und bleibt derselbe, ob bei der Berufung seines Volkes in Ägypten oder beim Bundesschluss am Sinai oder im Alltag zur Zeit eines König Ahabs. Und drittens sagt Elia, Gott lebt. Damit unterscheidet sich der Gott Israels grundlegend von den importierten Götzen. Und mit diesem Bekenntnis stellt sich Elia in Opposition zu Ahab und dem Machtapparat seiner Zeit. Ein Schritt, der ihnen den Kopf kosten kann. Woher nimmt Elia den Mut? Er selbst gibt in seinen Worten an Ahab den Schlüssel dazu. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Für Elia sind diese Aussagen über Gott nicht abstrakte Spinnerei, denn er lebt mit Gott und steht vor ihm. Das meint zum einen, dass er aus der Begegnung mit Gott lebt, was Gott vor Gott still wird und innehält. Elia kennt seinen Gott, er weiß um Gottes Willen und nicht nur das, er weiß nicht nur darum, er tut ihn, er gehorcht. Und zum Zweiten aber heißt vor Gott stehen, Elia weiß, dass er Gott gegenüber verantwortlich ist und er weiß auch, dass letztlich Gott das Urteil über Elias Leben sprechen wird und nicht Ahab oder Isebel. Das nimmt ihn in die Pflicht und befreit ihn zugleich. Es verpflichtet ihn, sich ganz nach Gottes Maßstäben zu richten, und es befreit ihn vor der Knechtschaft, die durch Menschenfurcht entsteht. Elia kennt seinen Gott und deshalb vertraut er ihm. Als Gott ihn auffordert, sich an dem Bach Krit zu verstecken und von Raben versorgen zu lassen, da zögert er keinen Augenblick. Dabei hätte er genug Grund gehabt zum Zweifeln und Fragen, denn der Bach Krit liegt immer noch im Machtbereich von Ahab und Isebel und sie lassen ihn ja sicher schon suchen. Der Bach speist sich auch nicht aus Quellen, sondern nur durch Regen. Was also, wenn der Regen denn ausbleibt? Wie ist das mit der Versorgung? Raben sind doch unreine Vögel. Und überhaupt, wie soll das alles funktionieren? Gottes Anweisung an Elia klang ungefähr so, nicht viel überzeugender als so manche Beschwichtigung unserer Politiker unserer heutigen Tage. Aber dennoch vertraut er und er geht. Und er lebt in täglicher Abhängigkeit von Gottes Zusage. Denn er hatte ihm nicht mehr versprochen als die tägliche Ration. Keine Vorratshaltung im Hintergrund, nur Gott. Und so sitzt Elia nur am Bach und muss zusehen, wie der Wasserspiegel sinkt und sinkt, bis am Ende nur noch Schlammpfützen übrig sind. Erst dann hört er eine neue Anweisung Gottes, die ihn allerdings von einer Unsicherheit zur nächsten schickt. Wir hören, wie der Predigttext weitergeht. Das sind die Verse 7 bis 16.
Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hingingen zu holen, da rief er ihr nach und sprach, bring mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia.
Was für eine Herausforderung. Für beide. Für Elia, der sich immer weiter in Feindesland aufhalten muss. Und für die Witwe, die ihren letzten Bissen Brot noch mit einem Fremden teilen soll. Wir gucken mal, was wir von dieser phönizischen Witwe erfahren. Obwohl sie mitten im Heidentum aufgewachsen ist, hat sie doch eine erstaunliche Ahnung vom wahren Gott. Als Elia sie um ein bisschen Brot bittet, antwortet sie mit den Worten, so wahr der Herr, dein Gott, lebt. Auch sie kennt also den Gottesnamen, hat von dem treuen und unwandelbaren Gott gehört. Auch sie weiß, dass dieser Gott ein lebendiger Gott ist. Aber noch gibt es einen Unterschied zwischen Elia und ihr. Sie nennt ihn dein Gott. Sie selbst steht ihm noch fern. Umso erstaunlicher, dass sie sich und wie sie sich nun auf Elias Gott einlässt. Wer sagt ihr denn, dass Elias Zusage vom Mehl im Topf und Öl im Krug kein fauler Trick ist, mit dem Elia sie auch noch um ihre letzte Mahlzeit bringen will? Warum sollte sie ausgerechnet einem Fremden etwas abgeben? Und warum ausgerechnet sie? Gab es doch in Phönizien reichere Menschen, die nicht als Witwe für einen einzigen Sohn zu sorgen hatten. Wir sehen, auch die Witwe hätte mehr als genug Grund, Elia und seinen Gott Fragen zu stellen. Und doch wagt sie es, auf seinen Zuspruch, fürchte dich nicht, und auf seine Verheißung, dass sie keinen Mangel leiden werde, nimmt sie die Herausforderung an. Mit Elias Worten, bereite mir aber zuerst, fordert Gott ihr Vertrauen noch mehr heraus. Und sie lässt sich darauf ein, indem sie tatsächlich Elia zuerst gibt. Wie wir wissen, sie wird nicht enttäuscht. Gott stellt sich zu der durch Elia gegebenen Zusage. Tag für Tag findet sie genügend Mehl im Topf und Öl im Krug, damit ihr Haushalt auch diesen neuen Tag überstehen kann. Allerdings auch nicht mehr als für den Tag erforderlich ist. So lebt auch sie ihr Leben in der vertrauensvollen Abhängigkeit von Gottes Fürsorge und Zusage. Als ich da die Predigt vorbereitet habe, ist mir ein Bild in den Sinn gekommen. Vielleicht hat das auch schon mal einer irgendwo gesehen. Es geht ein Bild um einen Brunnen. Ein Brunnen, der sich vielleicht in einer öden Gegend in der Wüste oder so befindet. Ein Brunnen, der ausgestattet ist mit einer Pumpe, so einer Schwengelpumpe. Wenn man dann immer schön pumpen muss. Und wenn man da immer pumpt und die Pumpe lange nicht genutzt war, dann passiert da nichts. Und nun steht neben dieser Pumpe ein Gefäß mit Wasser. Und jetzt stellen wir uns vor, in der Wüste ist es heiß, da kommt ein Wanderer daher, der hatte lange nichts getrunken und hat auch keine Wasservorräte mehr. Und nun sieht er dieses Gefäß mit Wasser auf dem Brunnen stehen. Was muss dieser jetzt tun? Jetzt muss ja dieser Wanderer dieses Gefäß mit Wasser erst in die Pumpe hineingießen und darauf vertrauen, dass durch das eingefüllte Wasser ein Unterdruck entsteht und Wasser gefördert wird. Und so muss dieser Mensch Vertrauen damit haben, darauf haben, dass es funktioniert. So wie Elia und diese Witwe muss auch dieser eben beschriebene Wanderer Vertrauen wagen. Und Gott will uns lehren, seinem Wort zu gehorchen und zu vertrauen. Er ist der Herr. Wir sollen lernen, Gott ohne Wenn und Aber gehorsam zu sein und zu vertrauen. Oftmals geht das nur, wenn wir die Folgen von Ungehorsam und Selbstüberschätzung deutlich vor Augen gestellt bekommen. Und genauso ist das heute. Das sind zunächst die allgemeingültigen Anweisungen Gottes, die wir in seinen Geboten finden. Wenn wir gehorsam sind und uns danach richten, dann werden wir die Erfahrung machen, wie uns das gut tut und hilft. Wir lesen, du sollst nicht stehlen. Machen wir es so? Verzichten wir auf Diebstahl, Betrug, Schwarzarbeit oder sonstige unrechtmäßige Bereicherung? Dann werden wir feststellen, wir haben genug zum Leben. Gott versorgt uns gut. Du sollst den Feiertag heiligen. Machen wir es so? Hören wir gern und oft sein Wort? Kommen wir gern und oft zum Tisch des Herrn? Dann merken wir, wie das unseren Glauben stärkt und wie Gott unsere Seele durch seine Gnade heilt, wie er sie für das ewige Leben bewahrt. Lernen wir gehorsam, gehen wir auf Gottes Wegen, dann finden wir seine Hilfe. Bitten wir ihn noch um ganz persönliche Führung und seien wir offen für seine Fingerzeige, dann wird der Lebensweg gut. Vielleicht muss er uns auch erst durch manche Leiterfahrung erziehen, bis wir verstehen. Wenn immer alles glatt läuft und keine Erfahrung von Mangel und Krankheit da ist, könnten wir uns schnell einbilden, wir selbst hätten alles im Griff und es wäre gar nicht nötig, auf Gott zu hören. Aber Gott erwartet auch von uns und von allen Menschen, dass wir zuerst Gott dienen und erst danach an die eigene Versorgung denken, auch gegen alle menschliche Vernunft. Das Mosegesetz gebot seinerzeit, dass die Israeliten ihre Erstlingsfrüchte opfern sollten, die ersten Getreidehalme, die ersten Früchte, die ersten Oliven, die ersten Weintrauben, die ersten jungen Tiere von einem Muttertier, all das wurde Gott geopfert. Und wer es tat, machte die Erfahrung, dass dann das Übrige gesegnet war und man gut davon leben konnte. Im Neuen Testament lehrt uns Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So würde euch das tägliche Brot schon zufallen. Nachzulesen Matthäus 6, Vers 33. Ja, es ist eine Herausforderung. Aber wir sind aufgerufen, uns dieser Herausforderung zu stellen. Also, lieber Christ, opfere Gott fröhlich deine Gaben und lerne dabei, Gott zu vertrauen. Wenn du Geld bekommst, dann sorge dafür, dass ein angemessener Teil davon als dein Beitrag für Zwecke in Gottes Reich dient. Und dieses Geld wird dir hinterher gewiss nicht fehlen, sondern du wirst merken, wie Gott dich segnet. Das Gleiche gilt für deine Zeiteinteilung. Opfere den Anfang der Woche Gott, den Sonntagvormittag, und nimm dir auch jeden Morgen etwas Zeit zum Beten für eine Andacht. Du wirst merken, auch wenn du viel zu tun hast, wird diese Zeit dir nicht fehlen, sondern auf diese Weise wird deine ganze Zeit gesegnet sein. Gott ist der Herr. Sein Wort gilt zuerst. Seine Aufgaben gehören an die erste Stelle in unserem Leben. Und wer das tut, der lernt Vertrauen. Denn er erkennt, wie gut Gott es mit ihm meint und dass sich für ihn alles zum Besten wendet. Für diese Zeit, aber vor allem für die Ewigkeit. Denn trotz alledem erleben wir, dass auch Christen bei Hungersnöten, auch Christen betroffen sind, verhungern. Oder jetzt bei den Flutkatastrophen sind bestimmt auch Christen betroffen. oder dass auch Christen an schlimmen Krankheiten leiden oder durch tragische Unfälle sterben. Hier kann uns die Jahreslosung von 2013 helfen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die Seele ist es, die unverdorben bleibt. Gott sagte der Witwe, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und deinem Ölkrug soll nichts mangeln. Jesus sagt uns, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und nachdem Jesus die 5000 Menschen mit wenigen Broten und Fischen gespeist hatte, lehrte er sie, die Väter in der Wüste haben das Manna gegessen, das Brot vom Himmel, und sind dann doch gestorben. Aber ich bin das Brot des Lebens. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Also stellen wir uns der Herausforderung, Gott und seinem Wort auch gegen jede menschliche Vernunft zu vertrauen. Keine Angst, Jesus versorgt uns und hält uns am Leben. Vertrauen wir seinem Wort, hören wir auf ihn und folgen wir ihm nach. Denn der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahrt unser Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.